Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sind heute auf dem Auto, Motor und Sport Kongress in München in der Allianz Arena und haben wieder mal beim Kongress die Gelegenheit, mit jede Menge spannender Speaker zu sprechen. Und unser erster Gast ist Christian Sänger. Und Christian Sänger ist der ehemalige Chef der Car Software Org von VW. Er hat also schon relativ früh angefangen, das Thema Digitalisierung im VW-Konzern voranzutreiben. Und heute, man möchte fast sagen, kümmert er sich um das, was danach kommt, nach der Digitalisierung oder vielleicht auch das, was die Digitalisierung versucht zu bereiten, nämlich das autonome Fahren. Er ist bei VW Nutzfahrzeuge nämlich zuständig für alles das, was sich um das autonome Fahren dreht, also Level 4 und Co. Das heißt auch die Themen von Moja, Ride-Hailing und allem, was dazugehört. Und die erste Frage gehört unserem Digitalchefredakteur Gerd Stegmeier. Deswegen Gerd, bitte.
Christian, ganz kurzer Elevator-Pitch. Wer bist du und was hast du bisher gemacht?
Ja, mein Name ist Christian Sänger. Ich bin bei Volkswagen Nutzfahrzeug und verantworte den Bereich vollautonomes Fahren. Und ich mache mit Leidenschaft gerne technologische Innovation mit neuen Geschäftsmodellen. Und da eignet sich das Thema perfekt. Ich habe eine lange Historie im Automobil, 25 Jahre Gesamtfahrzeugarchitektur gemacht, Software, Elektronik und bin bei Volkswagen angelandet, um dort den MEB, den ersten großen Elektromobilitätsbaukasten zu machen. Und vom Verbrennungsantrieb zum Elektroantrieb zum vollautonomen Fahrzeug, das ist, wofür ich meine Berufsenergie investiere.
Ich verstehe. Du bist aber gelernter Maschinenbauer.
Korrekt,
richtig? Ja. Okay. Irgendwelche Berührungsängste vorher gehabt zwischen Kolben und Elektromotoren oder ging das ganz smooth?
Ich denke, wir sind alle aufgewachsen mit dem Verbrennungsantrieb. Mein Berufsstart war bei BMW hier in München und da steht der Verbrennungsantrieb ja im Namen. Und da gab es dann doch das sogenannte Project I und das war auch für mich ein großer Sprung, mich neu zu kalibrieren. Denn das Verbrennungsauto ist ja per se ein tolles Fahrzeug. Ja. Dieses Motorgeräusch zu spüren, mit dem Handschalter auch noch Fahrexzellenz zu beweisen, solche Dinge. Und dann reden wir plötzlich über Mobilitätstransformation. Menschen leben immer mehr in Städten. Emissionen werden immer mehr ein Thema. Was kann ich machen, um Städte lebenswert zu machen für jeden und nicht nur für mich als Ego in meinem hochmotorisierten Fahrzeug? Und da hat das Project I ganz tiefe Veränderungen bei mir bewirkt, das anders zu denken. Mhm. Ja, es geht eigentlich um soziale Verantwortung zu anderen Menschen, zur Umwelt, ohne dabei auf Verzicht zu kommen. Das Elektrofahrzeug ist die perfekte Antwort. Es ist einfach zu fahren. Du hast gerade im urbanen Bereich auch genügend Reichweite. Und jetzt sehen wir, dass die Einführung kommt, ja, sie wird am Ende auch sich durchsetzen, da bin ich tief überzeugt. Man muss bei jeder Innovation natürlich auch die Gesellschaft mitnehmen und Umweltbedingungen schaffen.
Ja. Jetzt bist du beim Project I, also der I, also der Elektrosparte, der frühen Elektrosparte von BMW gewesen. Was hat dich denn, also seit wann fährst denn du da dann tatsächlich selber elektrisch oder gehst du der Idee der Elektromobilität manchmal noch fremd?
Ja, ich bin dann von BMW zu Continental gewechselt, wie mein Lebenslauf sagt. Dann war erstmal ein großer Umschwung, die große Chance, nicht nur das Auto zu erleben, sondern wie entsteht eigentlich Elektronik, wie entsteht Software, wie entstehen Halbleiter. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich die Chance hatte, diese zwei Welten jetzt zu verbinden. Mhm. Am Ende ist das Fahrzeug ein mechatronisches System. Und jetzt fast 9 Jahre bei Volkswagen, dort Elektromobilität aufgebaut. Und ich versuche seitdem so viel wie möglich elektrisch zu fahren. Mhm. Aber
man hört schon raus, es gelingt dir nicht immer.
Am Anfang war es einfach schlichtweg Verfügbarkeit. Mhm. Ja, gab es überhaupt Autos? Mittlerweile ist das Thema gelöst. Ja, und es ist nicht die Reichweitenfrage. Mhm. Ich pendle heute zwischen Wolfsburg, Hannover, München hin und her, fahre gerade ein ID.7, mit einem Ladestopp ist die Strecke zu bewältigen. Ich muss ehrlich sagen, Toll. Ich bin immer wieder begeistert und meistens brauche ich 2 Stopps, aber eher aus biologischen Gründen und nicht wegen Laut.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich hätte ja vermutet, solche Distanzen machst auch du vielleicht mit anderen Verkehrsmitteln. Fliegen ist nicht eins. Also fährst
tatsächlich. Kommt natürlich vor, ja. Aber so, wenn es Autofahren geht, versuche ich elektrisch zu fahren.
Sehr gut. Mhm.
Wir wollen ja heute über das Thema Software sprechen. Das ist ja auch eigentlich deins, auch wenn du, wie wir schon gelernt haben, im Ursprung mal Maschinenbauer warst. Das Thema Software treibt ja die ganze Branche um. Mich würde vorneweg, bevor wir dann ins Detail gehen, mal interessieren, wie deine Sicht auf die Dinge ist. Insbesondere die Autobauer gelten nicht als die Software-Ikonen an vielen Stellen. Jetzt bist du in der Nutzfahrzeugbranche, die gelten nicht als die digital affinsten. Ich erinnere mich an, Scania hat jetzt, glaube ich, ganz frisch erst sich von ganz vielen Schaltern verabschiedet und versucht, irgendwie mit dem Bildschirm zu arbeiten, ist auch noch nicht so lange her. Wie ist das da, die Digitalisierung für dich? Welchen Stellenwert nimmt es bei den Autoherstellern, bei den Nutzfahrzeugherstellern ein? Und wie gut sind die tatsächlich drin?
Also man muss die Softwarekompetenz aus 2 Dimensionen betrachten. Das eine ist, was eigentlich der Fahrzeugnutzer gerne haben möchte und dabei gar nicht im Hintergrund schaut, was ist eigentlich die technische Lösung. Und das andere ist, womit verdient die Industrie heute Geld? Und de facto ist die Automobilindustrie eine Sache, die Fahrzeuge werden 12 Jahre gefahren. Wir haben ein Durchschnittsalter bei Volkswagen, müsste ungefähr bei 58 Jahren liegen, hier in Deutschland. Das sind also Transformationen, die nicht im 3-Jahres-Hüben gehen. Ja.
Okay.
Und gleichzeitig macht die Software gigantische Geschwindigkeit in der Veränderung. Und diese 2 Welten zu verbinden, das ist eine schwierige Aufgabe. Einen großen laufenden Betrieb von innen heraus zu erneuern und mit neuen Kompetenzen und anderen Prozessen auch anzureichern. Mhm. Und es ist nicht nur die Frage, was macht ein Automobilhersteller wie Volkswagen selber, sondern was machen, wie ist das Zusammenarbeitsmodell mit Zulieferern etc. pp. Da tun sich Startups leichter, weil sie diese 2 Welten nicht verbinden müssen. Mhm. Ich glaube, das ist eine der Erklärungen, warum die Veränderung stattfindet, aber vielleicht etwas länger braucht, als wir es uns wünschen.
Mhm. Muss man dann als Autohersteller sich so ein Startup einkaufen? Also im Sinne von da so ein Corporate-Ding draus bauen oder vielleicht auch selber Startups gründen, die das dann machen im Unternehmen, so freifliegende Beiboote werden da immer schön, um das zu illustrieren, genannt. Oder was ist da die Idee? Oder brauchen wir einfach ein Partner, ganz stumpf, wie ein Zulieferer?
Die Antwort ist sowohl als auch. Es gibt also nicht diese eine zukaufbare oder über eine Akquise andockbare Lösung. Am Ende ist es eine Veränderung des gesamten Unternehmens an so vielen Stellen. Mhm. Wie produziert man, wie ist Ersatzteileversorgung? All solche Themen, die kannst du dir von außen nicht einkaufen. Mhm. Das ist immer eine Veränderung, die du aus dir selbst heraus machen musst. Und natürlich glauben wir auch, dass wir mit starken Partnerschaften und Joint Ventures Geschwindigkeit aufholen können. Ja, jüngst Rivian und auch Partnerschaften in China wie Xiaopa, die helfen natürlich enorm zu beschleunigen.
Mhm. Mhm. Gerade Rivian ist ja jetzt auch bekannt geworden mit, sage ich mal, Pickups, also im weitesten Sinne irgendwie Nutzfahrzeuge. Wie sehr glaubst du, wird sich die Software, die die Kollegen da entwickelt haben, wie wird sie sich bei euch durchsetzen oder in wie viel davon werden wir vielleicht auch in Autos von in Europa sehen?
Also das ist jetzt nicht mein Kerngeschäftsbereich. Ja, die Startups haben viel früher als die großen Autohersteller den Schritt in Zentralarchitekturen gemacht, mit einem eher Zentralrechner und Satellitenrechnern, relativ wenig kleinen Steuergeräten, ist der Hauptunterschied, haben auch mehr Software-Eigenbeherrschung. Und da geht es nicht darum, dass man jede Zeile Software selbst schreiben muss, sondern es geht eigentlich darum, die Knotenpunkte zu verstehen. Es geht um Kompetenz, viele Beitragsleistende sinnvoll zusammenzubringen und daraus ein hochqualitatives Produkt zu bauen. Und das ist offensichtlich gut gelungen bei Rivian. Und dies jetzt zu verbinden mit dem, was in die nächsten Volkswagen, Audi, Porsches geht, dazu gibt es Kollegen bei Volkswagen, die können das besser erklären als ich. Ja. Aber da lohnt es sich dran zu bleiben.
Mhm. Weil du es gerade gesagt hast, die Startups machen das ganz gut. Das suggeriert, dass die Autohersteller aus einer anderen Historie herauskommen. Können die das denn auch mittlerweile? Beziehungsweise, seit wann ist es denn schon nicht mehr das, was geboten ist? Also, dass man mit Zentralarchitekturen arbeitet, was die Hardware angeht, dass man möglichst viel Software selber schreibt. Die Autoindustrie kommt ja aus der Historie, dass ich gefühlt alle Software von einem deiner Ex-Arbeitgeber beispielsweise oder dessen Töchter und Zukäufen schreiben lasse und möglichst wenig selber mache und dann entsprechend vielleicht auch möglichst wenig selber verstehe.
Ja, ich habe in der Vergangenheit dafür geworben, dass wir deutlich mehr Software selbst machen. Und ich glaube, das ist die These ist nach wie vor richtig. Man muss Software machen, um Software zu verstehen, um auch mit anderen, die Software machen, gut zusammenzuarbeiten. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Standards im Markt. Mhm. Diese nochmal zu erfinden, das wäre Verschwendung. Ja. Und allerdings muss man sich klar sein, welche Standards integriert man, wie lebt man Partnerschaften, wie kann man am Ende doch Automotive-Standards erfüllen mit ASPICE und Co. Mhm. Und das kann nur erfolgen mit der Eigenkompetenz. Und überlegt euch mal, in der Ära des Verbrennungsmotors, wie viele erfolgreiche Automobilmarken hat es denn gegeben, die nicht selbst den Verbrennungsmotor eigentlich durch und durch verstanden haben?
Mhm. Verstehe,
ja. Es ist offensichtlich etwas, obwohl man am Ende ja doch die Teile bei Zulieferern hat machen lassen und Einspritzsysteme, Motorsteuerungen auch von Zulieferern geholt hat, Softwaremodule dort. Aber am Ende gehört es zur Seele des Produktes, es tief zu verstehen, in den Verbindungen. Und diese Analogie gilt auch in Software. Mhm. Und da ist jetzt schon extrem viel passiert im Hause Volkswagen. Die Transformation findet eben statt, aber es ist kein einfacher Weg. Mhm. Ja. Und es ist auch einfach eine Verbindung des Loslassens. Ne? Es haben sich über Jahrzehnte Lastenhefte, Anforderungen entwickelt,
ja, klar,
die man teilweise jetzt in Frage stellen muss. Aber das sind Sachen, die haben gute Gründe, warum die so gekommen sind. Startups gehen da mit mehr Leichtigkeit rein.
Mhm. Was war denn für dich der wichtigste Schritt, weil du sagst, VW als Konzern ist auch schon den Schritt gegangen. Was ist der wichtigste Schritt, um aus diesem alten, ich würde mal sagen klein-klein, in das Neue, in das, wie die Startup das von vornherein auf dem Greenfield aufbauen konnten? Was war der wichtigste Schritt dabei? Ja. Für so einen gigantischen Konzern wie Volkswagen, dazu gesagt.
Ich kann an der Stelle nur darauf verweisen, wir arbeiten Startups. Die starten im Regelfall aus dem Produkt heraus. Mhm. Ja, die technische Lösung fürs Produkt steht im Kern. Überhaupt ein faszinierendes Auto zu machen. Und dann werden Zuliefer gesucht, Produktionsverfahren, Vertrieb und solche Dinge. Im Kern startet es aus dem Auto heraus. Und diese Art Neuerfindung, die macht auch diese neue Epoche aus.
Okay.
Am Ende ist das Auto immer noch ein technisches Produkt, das mit seinen Funktionen auch die Kunden begeistert. Und es ist die Aufgabe der Wertschöpfungskette, dann das Produkt auch möglich zu machen.
Mhm. Finde ich spannend. Das ist alles sehr weit weg, in gewisser Weise weit weg. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sowas sagst wie die Carsoftware.org beispielsweise, dass man das macht, dass man diesen Schritt geht und nicht mehr sich nur in Anführungszeichen auf die anderen verlassen muss. Dass man sowas als schon als zentrales Element, um vielleicht nicht final perfekt ausgerichtet, aber mal den ersten Schritt zu gehen, dass du sowas ins Feld führst, gerade mit deinem heutigen Job, das haben wir vorhin schon gesagt, du bist derjenige, der sich ums autonome Fahren kümmert, da das an die VW-Nutzfahrzeuge gegangen ist, für den ganzen Konzern da viel zu erarbeiten, zu etablieren, lasse da ja auf dir viel und dann bist du darauf angewiesen, dass das Thema Software konzernweit einfach kein Ding mehr ist, also wo man alles neu machen muss.
Auch in Sachen Software definiertes Fahrzeug ist auch ein großes Mantra Modularisierung. Mhm. Und was machen wir heute im autonomen ID.Buzz? Der hat eigentlich seine Bestandsarchitektur weitgehend erhalten. Mhm. Die elektrische und die Softwarearchitektur, es ist eigentlich ein Trägerfahrzeug mit Anpassungen. Und wir verstehen das Trägerfahrzeug sozusagen als ein gesamtes Subsystem, ein Modul. Das Mobileye-System ist ein anderes Subsystem. Mhm. Und dazu gibt es dann auch weitere Systeme, die Passagiermanagement machen, die Security, Datenmanagement und so weiter. Und das Gute daran ist, wenn man Subsysteme einkapseln kann und dazu Schnittstellen baut, die beherrschbar, testbar sind, dann kann man mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten und mit unterschiedlichen Partnern sehr gut zusammenarbeiten. Und das ist das, was wir heute im autonomen Fahren machen. Es wäre ein viel zu grober Hub, alles auf einmal zu machen. Mhm. Ja? Also ich einen völlig neuen, selbst kreierten Stack zum vollautonomen Fahren. Ein vollkommen neues Fahrzeug mit aller Software und Elektronik neu und dann noch die, was wir heute im Vortrag auch sehen werden, diese Intelligenzplattform für autonome Fahrzeuge, die in der Cloud abgebildet sein muss. Mhm. Das heißt, auch hat sich bewährt, nehme Bestehendes und baue darauf auf. Mhm. Ja, und das funktioniert sehr gut und wir haben genau dafür jetzt genügend Kompetenzen installiert und erstellen auch die Software mit mehr als 50% selbst. Sodass wir am Ende unser Produkt auch beherrschen, verstehen und trotzdem haben wir genügend Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
Aber welchen Teil der Software macht ihr dann genau? Weil du hast das Mobileye schon angesprochen. Die kümmern sich darum, dass die, vereinfacht gesagt, die Sensoren Daten liefern, mit denen ihr dann arbeiten könnt. Und du hast vorhin auch Passenger Management beispielsweise angesprochen. Das wäre dann so Spielplätze von Moja beispielsweise, richtig? Aber korrekt. Was macht ihr dann? Ja. Du mit deinen Mannen.
Wie kann man sich das vorstellen? Der Mobileye hat ja über Jahre bewiesen, dass er extrem stark ist, Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln. Ja, erstmal kamerabasiert, eigene Chipsets, jetzt ein System zu bauen, das aus mehreren Sensorarten besteht, Redundanz im Compute hat. Auch die REM-Karte entwickelt sich technologisch weiter durch das autonome Fahren. Mobileye ist eigentlich aus einer Tier-2-Rolle gekommen. Mhm. Ja, und konnte immer Fokus halten auf seine Kernelemente. Und das überlasse ich euch zu vergleichen, wer hat auf dieser Strecke der Fahrerassistenz eigentlich wie gut performt über Zeit. Und ich würde schon behaupten, Mobileye hat bewiesen, als einer der erfolgreichsten Player dieser Szene hervorzugehen. Ein vollautonomes Fahrzeug im Markt zu bringen, erfordert viel andere Sachen. Mhm. Ja, jede Stadt hat ein spezifisches Produkt. Es ist ein Konzessionsmarkt. Es ist eine sehr, sehr klare Anpassungsfähigkeit notwendig an die Bedürfnisse einer jeden Stadt. Es ist nicht das eine singuläre Produkt. Es ist auch kein B2C-Markt, sondern wir reden hier von wenigen Kunden mit sehr viel Geschäftsinhalt. Und genau diese Brücke bauen wir. Und über die Moja-Kompetenz haben wir einmal gelernt, was heißt Ride-Pooling, was heißt rein elektrische Fahrzeuge in der Stadt im Dauerbetrieb. Wie geht das eigentlich? Wir haben ziemlich gut verstanden, was brauchen unsere Kunden, was sind die Gesetze und Vorschriften der Personenbeförderung, des ÖPNVs im deutschen Raum. Und von all diesen Fragen bleibt Mobileye frei, muss sich darum eigentlich nicht kümmern. Was das Level-4-Fahren dann auch noch braucht, ist eine sogenannte Remote Guidance. Natürlich treffen die Fahrzeuge für sich selbst die Fahrentscheidung. Aber es gibt Situationen, die sind nicht klar genug. Und dort ruft das Fahrzeug eine Leitstelle um Hilfe. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Mhm. Und solche Anteile übernehmen alle wir.
Okay, wollte ich gerade fragen, das muss dann Mobileye nicht machen. Mobileye ist wirklich nur das, klingt ganz, ganz wenig, was es nicht ist, nur das Sensor-Set sozusagen.
Also es ist sehen, verstehen und Bahnplanen.
Ja? Okay.
Und dazu ist eine Menge zu tun, geht weit über Fahrerassistenz hinaus. Also wirklich, das ist eine sehr, eine gigantische Leistung, die da zu erbringen ist. Mhm. Aber das ist vielleicht auch 70% der Gesamtaufgabe. Die anderen 30% sind dann, wie mache ich dieses Ego-Fahrzeug befähigt, dass sie in großen Flotten in der Interaktion mit dem öffentlichen Nahverkehr funktioniert, dass ich mich um den Passagier kümmere, dass ich alle möglichen Inzidenzfälle beherrsche, ob das jetzt Beschwerden sind, Unfälle sind. Ich darf Hamburg zitieren, die 5.000 bis 10.000 autonome Shuttles installieren möchten. Mhm. Wenn Sie sich das mal vor Augen führen, welche Masse das darstellt in der Stadt.
Das ist super krass viel. Also das ist enorm, wenn dann lauter die ganzen Busse von Moja beispielsweise rumfahren, das ist
und verändert das Stadtbild.
Und,
auf jeden Fall.
Und das muss durchdacht sein. Die können nicht alle gleichzeitig zum Laden fahren oder zur Wartung. Hm. Die müssen in der Stadt richtig verteilt sein. Wir wollen weniger Stau erzeugen. Wir wollen für die Passagiere hochverfügbar sein. Wartezeiten unter 6 Minuten sind das Ziel. Und das kann einfach ein Selbstfahrsteck, das soll ja gar nicht als Ego-Funktion können. Mhm. Da eignen sich jetzt Cloud-Systeme und das ist genau unser Anteil. Und somit ist es eine echte technologische Partnerschaft. Mhm. Und wir haben da beide auch strategisch, glaube ich, die gleichen Ziele.
Mhm. Wir sind jetzt beim autonomen Fahren ja schon bei der Anwendung und sowas relativ tief drin. Ich würde aber nochmal gerne Richtung Software blicken, weil du hast gerade schon angesprochen, diese Mobilitätsgeschichte im ÖPNV ist oft ein Konzessionsding. Das heißt dann, es gibt eine Stadt oder einen Bereich, der sagt dann, gibt einem das los und dann muss der alles machen. Glaubst du, das hält Bestand, wenn wir auch in so einem autonomen Umfeld sind? Oder haben wir dann die Moja, Uber, Waymo, Xux, wie sie dann auch alle heißen, die noch kommen werden oder auch schon da sind, die sich in einer Stadt dann auch bewegen? Oder wird das weiterhin gefühlt sehr föderalistisch Deutsch? Der Hamburger Verkehrsbetriebe machen das eine und der MVV macht das andere, aber der MVV weiß um Himmels Willen bitte nicht, was der HVV macht oder wie auch immer die dann alle heißen.
Also zum einen ist nicht davon auszugehen, dass diese autonomen Fahrzeuge in alle Städte genauso ausgerollt werden wie die Neueinführung von einem Golf. Es ist Stadt für Stadt. Auch die Städte müssen sich darauf vorbereiten. Es ist auch ein politischer Wille notwendig. Alles gibt schon eine Erkenntnis im Markt, dass heute hat ja jede Stadt annähernd auch im Omnibusbereich unterschiedliche Konfigurationen. Und wenn es nur Farben sind oder bestimmte Knöpfe, denn jede Stadt ist für sich erstmal wirtschaftlich sehr, sehr wichtig und kann damit auch mit spezifischen Anforderungen auf die Zulieferer, auf die Omnibusanbieter zugehen. Im autonomen Fahren ist die technologische Komplexität enorm. Und dieses, ich stelle mir mein Mobilitätssystem selbst zusammen, indem ich von dem das Trägerfahrzeug nehme, vielleicht von einem anderen noch die Batterie selbst entscheide und dann noch den digitalen Chauffeur und die Steuerungssoftware und dann noch die Partnerschaften, die Fahrzeuge pflegen, warten etc. Das steht erstmal nicht zur Verfügung.
Das klingt halt sehr marktwirtschaftlich, was du gerade beschrieben hast.
Das ist vielleicht in 20, 25 Jahren möglich. Aber bis auf Weiteres geht es darum, überhaupt ein gesamthaft sicheres System zu beherrschen. Und darum werben auch wir sehr stark. Es geht nicht darum, dass wir ein Volkswagen-Gesamtsystem propagieren, sondern es geht darum, dass wir ein gesamtsicheres System propagieren. Denn die Verantwortung, wenn Unfälle passieren, liegt eben nicht beim Passagier, sondern die liegt beim Hersteller. Die liegt auch beim Betreiber und die liegt auch bei dem, der den digitalen Chauffeur wie Mobileye zur Verfügung steht. Wer versteht denn, was ein gesamtsicheres System ist? Ja, und das ist bei aller Wertschätzung schwerlich vorstellbar Stadt für Stadt, sondern das kann nur jemand, der mit einer sehr, sehr tiefen technologischen Brille Bewertungen machen kann, der auch Vergleiche zwischen den verschiedensten Städten machen kann. Und es wird schon so sein, dass also wir erwarten hier einen Oligopolmarkt. Das heißt, pro Weltregion gibt es vielleicht 5 wichtige Player. Städte können natürlich wählen, mit wem sie dann arbeiten. Aber einfach die Voraussetzungen sind so hoch, dass es nur wenige geben wird, die dieses Gesamtpaket schnüren können.
Das heißt, du glaubst nicht, dass es irgendwann ein System gibt, auf das man sich auch aufflanschen kann und dann diesen Dienst eben auch als Subdienstleister sozusagen anbieten kann. Weil, also ganz doof, die HVV baut auch keine Busse, sondern die kaufen die bestenfalls bei deinen Kollegen. Aber deswegen bieten die das trotzdem an und die Münchner bieten das auch an und alle anderen Städte auch in Indien.
Bis auf Weiteres ist die... ich habe heute eine fahrzeugführende Person und morgen einen digitalen Chauffeur. Das ist nicht menschlicher Körper und gegen Roboterpuppe. Das ist bei weitem zu einfach.
Wir haben ein schönes Bild.
Es ist ein wir müssen davon ausgehen, dass es irgendwann schon einen Zustand gibt, wo die vollautonomen Fahrzeuge eine absolute Überlegenheit gegenüber den Menschen haben. Bei der Einführung ist es aber die technologische Vorfront. Mhm. Und das ist ganz typisch für technologische Systeme, dass sie bei der Einführung erstmal als vertikal durchintegriertes System kommen und später horizontalisiert sich das Geschäft. Das ist bei der Mobilität, die menschenbasiert ist, so passiert. Ja, auch die Wertschöpfungsketten von Autoherstellern waren teilweise ja bis zum Schraubenkopf. Und heute sind wir in einer softwarebasierten Welt, die Hardware braucht, die ganz spezifische Spezifikation braucht. Und bevor sich diese Systeme nicht eingeschwungen haben, kann man eben schwerlich anbieten, nehmen wir dieses Partikel hier und setze es dann als Stadt selbst zusammen, sondern es ist eine Profiliga und das heißt auch wirklich Schritt für Schritt voranzugehen und wir nennen das Scale in the Speed of Trust und dieses zu verstehen, das ist erstmal die Aufgabe der wenigen Anbieter. Und wir glauben, bieten gerade im europäischen Raum den Städten das beste Gesamtpaket an, weil wir gerade über Moja wirklich erfahren haben, was Städte brauchen. Und über VW-Nutzfahrzeuge auch aus einer Serienproduktion kommen, damit die Fahrzeuge auch diese Belastbarkeit im Alltag haben. Und es ist eine ganz andere Situation, als wenn ich erst über Nachrüstersystem Sensorik integriere, Reinigungssysteme und solche Dinge. Ja. Das ist eine ganz andere Liga.
Hm. Das war gar nicht so das, worauf ich abspielen wollte. Ich war eher bei der Software gedanklich auch und dachte, man braucht irgendwie ein übergeordnetes Open-Source-Backend oder generell die Bereitschaft, vielleicht du hast vorhin ja von Modularität gesprochen, dass man generell sich eher auf Open-Source-Systeme einstellt, die dann aber ja auch von mehreren Playern im potenziellen Markt genutzt werden können. Und auf der Ebene ist einfach fragmentiert.
Also wenn man es runter betrachtet, bis auf die Software-Teilelemente, ist es faktisch so, dass wir viele Industrielösungen oder Open-Source-Lösungen nutzen. Mhm. Die großen Cloud-Anbieter haben sehr, sehr gute Toolboxen, die wir nicht neu erfinden. Aber diese Einzelbauelemente zueinander in Verbindung zu bringen,
ja,
das braucht Expertise und ein tiefes Verständnis. Und was wir halt auch sehen, wir haben heute schon bei Moja im täglichen Betrieb immer wieder auch Ablaufstörungen, wo plötzlich Kartenfehler auftreten und falsche Routen entstehen würden. Und das löst heute das eigene Softwareentwicklerteam selbsttätig. Mhm. Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Wenn ich jetzt erst sage, oh, ich habe ein Problem und dann muss ich ein Ticketsystem bedienen und eine Auftragskette mit vier verschiedenen Industriepartnern, dann dauert die Kette voraussichtlich zu lang. Und genau wenn ich einen Service 24/7 anbieten will, dann brauche ich letztlich auch so viel Eigenkompetenz, dass ich bei Ablaufstörungen innerhalb von Stunden eine Lösung machen kann. Auch am Sonntag.
Ja, ja, klar.
Und nicht sagen kann, muss ich erstmal mit der Einkaufsabteilung klären.
Ein Ticket schreiben und solange steht die Stadtstelle, ist schwierig,
glaube ich. Das ist genau das Thema. Ja. Und darauf müssen wir uns eben vorbereiten. Es ist eben nicht hier eine Demo-Touristik-Tour, sondern wir reden wirklich 5% der Stadtmobilität zu schultern.
Mhm. Inhaltlich ist es ja für dich eigentlich ein Riesenschritt vom, sage ich mal, Gesamtfahrzeug zum gesamten System. Wenn man sich das jetzt anschaut, hat es mit Fahrzeugtechnik gar nicht mehr so viel zu tun, was dein Metier ist. Umgekehrt frage ich mich, wir reden jetzt vor allem von selbstfahrenden Taxidiensten, also wo mehrere Leute drin sitzen und ja, es geht eigentlich mehr um die Fahrt als um das Auto. Gleichzeitig ist die Technologie ja auch für individuelle Fahrzeuge von Privatmenschen nutzbar grundsätzlich. Wo ist denn da der große technologische Unterschied und gibt es vielleicht einen Weg zurück quasi von Moja zum VW Golf der Zukunft, der dann selbst fahren kann?
Ja, tatsächlich sind wir mit unserem Ansatz auch anders als viele Mitbewerber. weil fast alle kommen aus einem Team, das den sogenannten Self-Driving Stack, den digitalen Chauffeur in meinen Worten, als Kernprodukt hat. Und dort wird ein Fahrzeug angedockt. Mhm. Jetzt kommen wir von einem Automobilhersteller und von Moja. Also wir kommen eigentlich von der Anwenderschaft und den Kunden und dem Trägerfahrzeug und haben uns mit Mobileye einen starken Technologiepartner genommen und füllen jetzt auf, wo es noch Lücken gibt. Das ist in Software so, das ist aber auch an der Fahrzeugphysik so. Mhm. Wenn die erste Schwelle geschafft ist, dass man autonom fahren kann, welche Eigenschaften muss denn eigentlich ein Robo-Shuttle bieten? Ein Fahrzeug, das extrem viele Stunden fährt, das heißt, wir haben eine ganz andere Kilometerbelastung. Die kennen wir eigentlich nur vom schweren Nutzfahrzeug. Aber wir wollen eigentlich nicht die gleichen Startachsen in 5-Meter-Fahrzeuge einbauen. Denn die Leute wollen am Smartphone, die nutzen die Zeit, um was zu arbeiten oder Videos zu gucken etc. Wer will denn dort ein Fahrzeug, das schwingt? Also Übelkeit muss vermieden werden. Das heißt, wie muss das Fahrwerk aussehen? Welche Karosserieanforderungen habe ich? Das gehört alles dazu, dass man sich sicher und komfortabel fühlt. Mhm. Und da haben wir natürlich sehr gute Voraussetzungen. Und wie mache ich das Fahrzeug befähigt, dass es viele hunderttausend Kilometer fährt? Mhm. Ohne dass ich in Schwermaschinenbau gehe. Wie sehen Maintenance-Konzepte aus? Mhm. Und das ist eine ganz andere Welt als Software.
Ja. Ja?
Das muss perfekt durchorganisiert sein, dass ich fast wie im Formel-1-Modus mit einer extremen Ausführungsqualität schnellstmöglich wieder zurück in den Straßenbetrieb komme. Und da helfen uns natürlich viele Lessons learned aus verschiedensten Anwendungen, die wir bei Nutzfahrzeug haben, die wir bei schweren LKWs haben. Und das ist genau, was uns ausmacht. Das bringen wir alles als ein Paket zusammen und sind nicht nur Olympiameister in einer Form.
Ich sehe gerade so ein Crafter vor mir auf Phaeton-Basis irgendwie. Dann hat es sich doch gelohnt, dass VW diesen Ausflug gemacht hat.
Ja, die Frage, die ich mir stelle, ne, am Ende erwerbt ihr euch da jetzt einen Haufen Qualifikationen. Irgendwann kann das Shuttle ja auch weitestgehend autonom fahren. Und gibt es jetzt dann noch einen Weg zurück in das Auto für den VW-Kunden, der einfach eins kauft und sagt, das kann jetzt nachher einfach fahren ohne mich und ich sitze drin und lese Zeitung und wenn ich will, übernehme ich es wieder. Und braucht es dann noch andere Technologien oder ist diese ganze Technologie eigentlich die, die bei euch Mobileye geliefert hat oder gibt es für euch einen Weg praktisch aus eurem Konzept zurück auf das Privatfahrzeug?
Ja, die Schrittfolge im autonomen Fahren wird wahrscheinlich sein, erst, wir nennen es ADMAS, Personentransport, dann autonomer Gütertransport und dann auch Anwendung im privaten Fahrzeug.
Mhm. Moment, die Güter kommen nach den Personen. Das heißt, es ist schwieriger, Stahl oder Zeug zu transportieren.
Selber aussteigen.
Genau, Pakete haben keine Füße und Passagiere eher schon. Deshalb ist es, und auch Sie können sich vorstellen, es sind sehr, sehr große Vorinvestitionen. Wir sehen, dass wir Fahrermangel haben, auch im Personentransportbereich, auch für Stadtbusse. Es gibt also jetzt eine sehr, sehr große Nachfrage, dass wir Personentransport installieren können. Das sind auch alles Profibetriebe, mit denen wir dann zusammenarbeiten können, das hilft. Und die nächste Welle ist, okay, jetzt haben wir diese Fahrzeuge in den Städten befähigt. Wir haben ein Leitsystem installiert. Wir haben genügend Sensorik, Rechner, Cloud-Technik installiert, damit wir auch schwierigste Verkehrssituationen beherrschen. Wissen, wie wir mit Passagieren umgehen. Und dann ist der nächste Schritt, jetzt kommt auch Lieferdienste und nutzen dann letztlich die Digitalisierung der Stadt, die wir schon gemacht haben, aus und können dann bestimmte Formen von Paketzustellungen machen. Schwierige bei Paketen ist, man muss anfangen im B2B-Bereich, also Zustellungen an Läden, an Apotheken, wo jemand verlässlich da ist, der auch Ware herausnimmt. um nicht Straßen zu blockieren. Und deshalb sagen wir, das ist der zweite Schritt. Und nachdem sich das alles eingespielt hat und robustifiziert hat, dann kann man auch über eine Anwendung im Privat-Pkw nachdenken. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ist das eher in 10 Jahren.
Hm.
Denn die Technik ist heute noch zu teuer, zu aufwendig in der Betreuung. Und es ist eben nicht so, dass man von Beginn an eine Allverfügbarkeit hat.
Mhm. Du meinst mit Allverfügbarkeit ein überall möglich, oder?
Also wenn ich mir heute ein tolles Auto kaufe, dann erwarte ich, dass es bei jedem Wetter fährt und jede Straße fahren kann, die irgendwo fahrfähig aussieht. Dagegen ein autonomes Fahrzeug nach Level 4, mhm, das fährt Straßen, die wir kennen, deren Verkehrssicherheit wir auch positiv einschätzen, wo wir wissen, das Fahrzeug kann mit dieser Straßenart umgehen und auch mit dieser Wetterart und dieser Geschwindigkeit und so weiter. Und es wird am Anfang schon sein, dass wir aus der Sicht der Sorgfaltspflicht immer überlegen, wenn jetzt ein Starkregen einsetzt, im ersten Jahr, ob wir die Fahrzeuge dann auch fahren lassen oder erstmal eine Pause einlegen und warten, bis sich die Wetterlage beruhigt, mhm, hat. Oder es ist irgendwo ein großes Sportereignis, es ist quasi Menschenmengen auf der Straße zu erwarten. Da war es gestern noch ruhig. Morgen ist vielleicht viel los und Emotion. Und auch da nehmen wir die Fahrzeuge raus aus dem Betrieb. Mhm. Das wird über die Jahre sich professionalisieren und dann immer verfügbarer werden. Mhm. Und das ist das, was der Privatkunde weniger verstehen würde. Der fährt jetzt mit seinem Bentley zum Abendessen hin, genießt den Wein und beim Rückfahren sagt das Auto, Wetter oder andere Gründe, Service nicht verfügbar.
Und das ist schwer vermittelbar, ja.
Und also, darum sehen Sie, in 10 Jahren, glaube ich, können wir über mehr Robustheit sprechen.
Mhm. Aber das ist doch, wenn ihr sagt, ihr fangt mit dem ÖPNV an, es ist, ich spreche aus eigener Erfahrung, für mich auch schwer vermittelbar, wenn die Bahn nicht fährt. Und wenn ich jetzt sage, ich benutze schon die Bahn, ich habe den längeren Weg zur Haltestelle und so weiter, ich tu mir das alles an. Und dann sagst du, ja, wenn es dann schlechtes Wetter ist, dann müssen wir schon aufpassen, ob wir die wirklich losschicken. Dann bist du ja gar kein Äquivalent zum ÖPNV eigentlich mit dem, was du anbieten willst. Und wenn ich es richtig verstehe, ist das, was ihr eigentlich mittelfristig leisten wollt.
Ja, man muss verstehen, was ist es eigentlich für ein Produkt und welche Technologien stecken dahinter. Das ist eben eine datengetriebene Technologie. Es braucht künstliche Intelligenz. Man kann so ein Produkt nicht zur Allfähigkeit am Schreibtisch entwickeln. Man kommt auch nur an die notwendigen Szenarien ran, die so ein System beherrschen muss, wenn man tatsächlich in Realbetrieb geht. Mhm. Und deshalb ist es alles ein Stufenvorgehen. Ein Stufenvorgehen, das wir heute während der Entwicklung schon haben, dass wir auf dem Testgelände natürlich testen, aber auch auf der Straße mit Sicherheitsfahrer, Fahrerinnen, sodass das Fahrzeug immer ein Backup hat. Und wenn es dann später in die Serie geht, auch dort, und das sehen wir auch bei Mitbewerbern, ist es nicht so, dass der Sicherheitsfahrer, Fahrerin über Nacht obsolet wäre. Mhm. Sondern es ist ganz gezielt, gibt es vollautonome Fahrten, aber auch mit immer noch Betreuungsmenschen an Bord. Denn die Technologie bekommt über die Zeit seine Reife und wird an dieses rankommen, dass die Verfügbarkeitsrobustheit extrem hoch ist. Aber bei der Einführung sollten wir Sorgfaltspflicht als erste Regel haben. Mhm. Und darum sagen wir eben, das erste ist Safety first.
Ja.
Safety first, dann Trust. Ja, wir entwickeln nicht nur eine Technologie, wir entwickeln ein neues Marktmodell und wir müssen die soziale Akzeptanz entwickeln.
Mhm.
Und wenn wir das haben und das betriebsbewähren können, dann wird es auch immer mehr Service geben und immer mehr Städte, immer mehr Fläche. Und ich habe immer die Analogie vom Popcorn. Am Anfang hat man es fast nicht die Geduld, bis das erste Korn poppt. Und dann sind es 2 und sind es 3 und man denkt sich, mein Gott, aber plötzlich ist die kritische Temperatur da und dann setzt der Vorgang ein und das wird so auch beim autonomen Fahren sein. Hm. Das Entscheidende ist, diese Einführungsschritte jetzt systematisch zu tun und es wäre falsch, es würde der Technologie und dem Serviceprodukt schaden, mit zu hohen Erwartungen in der Stunde Null reinzugehen. Und das wollen wir hier auf dem Kongress auch erklären, dass es dieses Stufenvorgehen braucht.
Also man muss ja eins dazu sagen, ich kenne Lukas' Aversion gegen die Bahn. Die rührt aber aus meiner Sicht auch an vielen Stellen davon, dass diese Verlässlichkeit eigentlich vorausgesetzt ist, es ist eigentlich immanent im System Bahn. Ne? Da gibt es einen Fahrplan und wenn die Bahn den Fahrplan nicht einhält, dann ist der Kunde schon auf der Zinne. Aber in dem Fall ist es ja deutlich flexibler und was man nicht vergessen sollte, ist ja eine Kommunikation. Also das System wird ja dann womöglich schon vorher wissen, dass jetzt am nächsten Tag ein großes Fußballspiel ist und dass der Service eingeschränkt ist. Ja, du kannst halt einfach dann nicht buchen. Aber das ist was anderes, wenn du nicht buchen kannst, als wenn du schon gebucht hast, hinkommst und es fährt nicht. Das ist halt ein großer Unterschied. Und der zweite Gedanke, den ich mir dabei gerade gemacht habe, wenn man das sieht, dass es ja jetzt quasi sich aus Städten heraus entwickelt, könnte ein Verbindungsglied sein, dass der Kunde von privat gekauften Fahrzeugen irgendwann einen Service nutzen kann, in einer Stadt autonom sich fahren zu lassen, wo zum Beispiel Moja schon ist und die ganze Infrastruktur dafür da ist. Also so, dass er dann weiß, okay, ich fahre jetzt nach Hamburg und da kenne ich mich nicht so gut aus, aber da kann ich mir ja quasi dann einklinken in das System. Ist sowas denkbar?
Also ich denke, über die Zeit werden all solche Modelle kommen. Das Entscheidende ist, dass der technische Installationsaufwand in den Fahrzeugen nochmal signifikant abschmilzt. Das ist heute noch zu teuer. Es sind einfach zu wenig Stückzahl hinter den Sensoren. Die LiDAR-Sensoren sind technisch sehr aufwendig.
Kannst du das ein bisschen quantifizieren, wenn du sagst, zu teuer? Ab wann, was ist denn zu teuer? Nicht auf den Cent, aber das wäre so ein... Was kostet sowas?
Die Kundenerwartung ist ja heute, dass auch ein Level-3-System für unter 10.000 Euro
Gesamtpreis sowas von,
möglich ist. Und das wäre mit einem vollautonomen Fahrsystem heute nicht möglich. Also wir müssen unter diese Schwellen. Das ist aber auch gar nicht die Frage, die wir heute beantworten. Die erste Aufgabe besteht überhaupt, vollautonomes Fahren als vertrauensvolles Produkt überhaupt hier einzuführen. Gestattet mir die in Deutschland haben wir das Gefühl, das gibt es ja gar nicht. Ja, und das wird noch 10 Jahre dauern.
Ja, dabei haben sich die Verkehrsminister nach der Reihe nach gerühmt mit wir sind die Tollsten und haben die besten Voraussetzungen gesetzlich.
Wer in San Francisco lebt, der ist völlig klar. Das ist keine Vision mehr, sondern das ist heute möglich. Ja. Und dafür sind wir da, dieses heute möglich auch nach Europa zu bringen. Quasi diese Innovationslücke hier aufzufüllen und diesen Service für andere verfügbar zu machen.
Warum gibt es bei uns noch kein San Francisco? Was glaubst du? Also liegt es an den Gesetzen oder die Technologie ist jetzt mal grundsätzlich scheinbar vorhanden?
Ja, also wesentliche Spieler haben auch weit über 10 Jahre vor Investitionen geschultert. Mit einem Geschäftsplan, der nicht vergleichbar ist mit einem Nachfolge-SUV. Also eine andere Innovationsbereitschaft in Risikothemen. Zweitens, Amerika ist kein Konzessionsmarkt, sondern es ist in vielen Staaten erlaubt, wenn man für sich selbst überzeugt ist, das Produkt ist sicher betreibbar, dann kann man loslegen. Im Falle eines Unfalls muss man sich dann auch erheblich rechtfertigen. Ja, es bleibt unbenommen. Aber die Schwellen, ein Produkt, eine Innovation einzuführen, liegen dort um ein Vielfaches niedriger als in Europa.
Aber ihr seid auch in Texas unterwegs. Also ihr seid ja da auch in den USA mit eurer Idee, mit eurem Produkt und Konzept.
Wir testen auch in den USA.
Seid ihr dann dort weiter? Also wie darf ich mir das vorstellen? Rollt ihr dann dort immer die Beta der aktuellen Software aus und guckt, ob das geht? Weil da ist es irgendwie einfacher und dann rödelt ihr das in Hamburg nach?
Durch die Existenz von Sicherheitsfahrerinnen können wir USA und Europa während der Testphase identisch machen. Das ist auch explizit unser Ziel. Ja, denn USA hat sicherlich einfachere Straßen, Europa schwierigere. Wir haben mehr Regen in Europa, in Deutschland als in USA. Wir wollen es ganz bewusst jetzt in das Gesamtsystem reinentwickeln. Aber wenn ich als Unternehmer, als Investor suche, wo lasse ich mich nieder, dann ist USA einfacher als Europa, weil ich relativ sicher, wenn mein Team das Produkt schafft, ist die Markteinführung möglich. In Europa habe ich eine zusätzliche Schwelle, dass ich eine Zulassung, eine Homologation schaffe und eine Betriebskonzession. Und das sind einfach zwei Hürden mehr als in den USA. Und deshalb ist es dort innovationsoffener als hierzulande. Und das ist auch durchaus ein Appell an uns. Wir brauchen eine Gesetzgebung, die europaweit funktioniert. Ja, Deutschland hat, was den Gesetzgeberstatus angeht, wirklich eine Pilotrolle eingenommen. Wir haben in Deutschland ein Gesetz, dass wir autonomes Fahren einführen dürfen, auch als Operationsprodukt, allerdings beschränkt auf eine Kleinserie von 1500 Fahrzeugen. Das gilt es jetzt aufzuheben. Aber diese Regeln sind nicht über Europa ausgerollt. Und auch in vielen Details, glaube ich, werden wir die Städte überfordern, bestimmte Genehmigungen zu erteilen, wo es einfach schwer beurteilbar ist. Ist dieses Produkt jetzt sicher und sozial akzeptabel etc., weil man einen extremen Aufwand betreiben muss, um diese Fragen zu beantworten. Mhm. Und deshalb Ihre Frage, warum gibt es noch nicht in Europa, in Deutschland, genauso wie in San Francisco, ist eine lange Kette von, wer fordert die Innovation, wer hilft ganz früh Startups, kritische Themen zu machen, wer gibt dort Kapital rein und wo sind dann die Markteinführungshürden. Das sollte uns aber auch klar sein. Der Sprung amerikanischer Unternehmen, chinesischer Unternehmen nach Deutschland ist nur eine Frage der Zeit.
Okay, das wäre nämlich jetzt mein Punkt gewesen, weil dann ist es jetzt eigentlich nur ein Wettrennen, bis die sagen, mein Produkt läuft. Und wenn sie dann eins haben, weil sie mehr testen konnten in den USA, in China, weil es einfacher ist. Und dann
bleibt die Frage, halt wo fehlen jetzt noch die auch europäischen Standards? Wir haben eine Kultur der Standards, die sind natürlich höhere Hürden, um überhaupt diese Datenstandards und auch bestimmte technischen Ausführungen zu erfüllen. Aber wenn man die hat, ist Europa Open Market. Mhm. Ja, und deshalb sagen wir, wir sind für Europa wahrscheinlich die beste Lösung, weil wir von vornherein nach europäischen Standards entwickeln und auch viel mehr die europäischen Kunden verstehen. Und würden wir jetzt nicht loslegen, könnte ich mir vorstellen, dass einfach europäische Städte von der Bevölkerung Druck bekommen, Systeme einzuführen aus anderen Weltregionen, weil es der Bürger will.
Ja, weil das Mobilitätsthema in den Städten gelöst werden muss.
Genau. Wir verdrängen ja kein Mobilitätsdevice. Wir ergänzen etwas. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Ja, wir kommen nicht in will ich das, sondern diejenigen, die es wollen, die bekommen ein zusätzliches Angebot.
Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, weil du sagst, ihr testet, ihr erfahrt, ihr macht und. Ich habe im Vorfeld ein bisschen recherchiert und mich würde aber interessieren noch, weil das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, gibt es irgendwelche Dinge, die ihr jetzt selber machen musstet? Ich weiß von den Level-3-Systemen beispielsweise, dass dann irgendwelche neuen Reinigungssysteme für irgendwelche Kameras erdacht werden mussten, die es halt vorher noch nicht gab. Habt ihr da auch solche klassischen Hardware-Innovationen auf den Markt werfen müssen, die es so an den Simcrafter, glaube ich, die Mojas in ihrer Basis, ich weiß, man darf nicht sagen, dass ein Moja ein Crafter ist, weil das was Eigenes, aber so grundsätzlich, von der Idee her war das mal vielleicht ein Crafter, haben die irgendwie Special Features?
Also in der ersten Welle ging es darum, wie muss ein Fahrzeug aussehen, das Ride-Pooling unterstützt, ja, dass man gerne eine flexible Route mit anderen teilt. Und das hat dieser Crafter, der jetzt Pluto heißt, wunderbar gelöst. Man hat fast Einzelsitze. Man hat eine leichte Abschottung von Mitfahrenden, das heißt, der Service wird super angenommen. Und wie schafft man es, Fahrzeuge, die am Tag 20 Stunden gefahren werden sollen, rein elektrisch zu machen? Mhm. Und das ist wunderbar geglückt. Die Batterien halten länger als vorher gedacht. Also wir haben noch fast alle Fahrzeuge im Bestand. Und super Feedback. Jetzt in der neuen Epoche gibt es auch extrem viele Innovationen zu bringen, die der Nutzer wahrscheinlich nie so sieht. Ich sage immer, das ist eine sehr, sehr lange Treppe mit vielen, vielen Stufen, die zu gehen sind. Denn so ein ID.Buzz ist erstmal ein sehr, sehr gutes Grundfahrzeug. Den wird es auch irgendwann im Taxibetrieb gehen etc. Der hat also Eigenschaften, die später ohnehin gebraucht werden. Nichtsdestotrotz sind Zusatzausstattungen notwendig über das Mobileye-System hinweg, plötzlich muss alles redundant werden. Mhm. Du kannst nicht einfach nur ein Signal an die Lenkung schicken, sondern es muss immer auf zwei Pfaden mit zwei Stromversorgungen kommen und es wird immer geprüft, welche dieser Signale ist wohl das valideste, sodass selbst wenn Cybersecurity ein Angriff herrscht und bestimmte Signale beschädigt werden, das Fahrzeug am Aktor noch mit auflösen kann, ob das valide ist. Da ist viel zu machen. Lenkung, Bremse sind dort Stichworte. Wir brauchen mehrfache Spannungsversorgung, Kühlversorgung etc. pp. Stichwort Cyber. Wir haben nochmal einen noch höheren Stand geschaffen, wie wir das Fahrzeug eigentlich wie so eine Kapsel einhausen vor Cyberangriffen. Nochmal viel mehr Angriffsanalytik im Fahrzeug betreiben können, als das für ein normales Privatkundenfahrzeug angebracht wäre. Wir müssen Mengen Daten sammeln können, weil wir jede Ungereimtheit beim Fahren und also abruptes Bremsen, Beschleunigen, auch da muss nichts passieren. Trotzdem lohnt es sich, diese Fälle zu sammeln, um daraus zu lernen, um die Algorithmen noch besser zu machen, damit jeder Kilometer, den wir Fahrservice anbieten, am Ende hilft, die nächste Softwareversion noch besser zu machen. Mhm. Ja.
Mhm. Verstehe, aber so richtige sowas wie eben dieses Spritzsystem im Kamerasaubertmann. Das ist aber so, als ich es hörte, war auch so, das ist total dazu plausibel, dass man das braucht, aber das merkst du halt erst ab Kilometer 3000. Und dann stehst du da und hast irgendwie halt 1000 Autos da und dann denkst du, das
muss ich sagen. Also es gibt Nevada-Staub, der andere Reinigungsflüssigkeiten braucht als der Salznebel in München. Das muss alles belegt werden und die Wartungsintervalle von diesen Autos hängen zukünftig gerade bei Winterphasen mehr an der Kapazität des Reinigungssystems als eigentlich am Batterieladen. Ja.
Auch schön.
Ja. Also du gehst häufiger zum Wischwasser auffüllen als zur Ladesäule. Das ist auch ein schönes Bild.
Ja.
Hast du noch was, Gerd? Weil
nee.
Da wir müssen Christian auch demnächst für die Bühne rauslassen hier aus unserem Podcast-Kästchen.
Genau, dass ich noch ein bisschen vorbereiten kann. Ich denke aber, wir sind ohnehin durch. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Am Schluss kommen die A- und B-Fragen, die stellt der Luca. Und du darfst dich entscheiden für eine oder andere Alternative.
Fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Oh.
Okay. Ferrari oder Tesla? Und es gibt kein C, nein.
Wenn, dann ist es B.
Okay. Apple oder Google?
Tatsächlich Apple.
Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Auf dem Land.
Auto oder Fahrrad?
Am Ende doch das Auto.
Okay. In dem Zusammenhang heute besonders spannend, im Auto, vorne oder hinten?
Gerne vorne, aber auch gerne hinten. An der Stelle wirklich beides.
Okay. Und bist du ein guter Fahrer?
Das sagt doch jeder Mann von sich. Nicht nur gut, sondern der Beste.
Okay, dann machen wir das anders. Bist du ein guter Beifahrer?
Meine Frau sagt nein.
Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Sachen Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
B.
Okay. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Also mehr so kein Adrenalin oder viel Adrenalin?
Ich würde es nicht fischen, aber ich genieße am Wochenende tatsächlich wenig Adrenalin.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Oh, keins von beiden.
Kaffee oder Tee?
Eindeutig Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Ah, volle Nachteule.
Trotz Autokonzern. Spannend. Das gibt es selten in dem Umfeld.
Software-Leute tendieren zur Nachteule.
Wir haben schon die wildesten Geschichten gehört von Leuten, die jetzt auf einmal dann doch morgens um 6 aufstehen, weil, ich weiß gar nicht, wurscht. Dieser Job, die Industrie macht mit manchen Leuten was. Aber ich glaube, wir sind am Ende. Christian, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir durften einiges lernen über die Ideen und die Forschung von VW-Nutzfahrzeuge im Bereich autonomen Fahren und was ihr alles vorhabt. Ich bin sehr gespannt, wann ihr meinen persönlichen ÖPNV-Betreiber, die SSB meines Vertrauens, ablösen werdet und ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass die Schiene knarzt. Aber
Stay tuned.
An euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Wir sind weiterhin unterwegs auf dem Automotorsportkongress, machen hier noch eine ganze Menge Podcasts und wir werden auch zusehen, dass wir die besten und spannendsten Keynotes, Talks, Panels für euch bereithalten. Deswegen schaltet gerne ein. Abonniert den Kanal und wenn ihr eine Frage habt, schreibt die gerne an podcast@move-magazin.de. Christian, wir nötigen auch dir die Frage ab, wie allen unseren Gästen. Wenn es eine Frage gibt, die nur du beantworten kannst, dann dürfen wir die durchleiten und dann beantwortest du die. Stimmt's? Du musst jetzt ja sagen, weil wir nötigen das allen Gästen.
Ich kann es probieren. Ja.
Alles klar. Super. Vielen lieben Dank. Deswegen, also schreibt uns. Er hat gesagt ja. Podcast@move-magazin.de. Ansonsten Spotify, iTunes und Co. Schreibt einfach. Kriegen wir hin. Dann nochmal, Gerd, vielen Dank. Und ja. Dir auch. Und dann ab zum Mikrofon zum Verkabeln.
Danke. Ciao. Danke, Christian. Ciao, ciao.